Bibimanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie. Wir müssen eigentlich keine Pause lassen für die Musik, weil wir schneiden nicht rein. Hallo. Fangen wir direkt mit dem Quiz an. Wir haben ein positives Feedback zum Quiz bekommen. Eins. Besser eins als keins. Deswegen machen wir das jetzt weiter. Bis wir vielleicht ein negatives Feedback bekommen.
Ja. Okay.
Dann sitzen wir traurig in der Ecke.
Los geht's.
Heute ist E wie England dran.
Wie passend.
Wie passend. 1882 wurde Virginia Woolf als Virginia Stephan in London geboren. Sie und ihr späterer Mann Leonard Woolf gehörten beide zur Bloomsbury Group, einem Zirkel von Literaten, Künstlern und Wissenschaftlern. Punkt. Mit ihrem Mann gründete sie 1917 einen Verlag und veröffentlichte unter anderem die Werke von Sigmund Freud, Texte von Gertrude Stein und Übersetzungen von Dostojewski, Tolstoi, ich kann nicht mehr reden, und Rilke. Auch ihre eigenen Romane erschienen in diesem Verlag. Welchen Roman hat Virginia Woolf nicht geschrieben?
Okay.
Orlando, Die Fahrt zum Leuchtturm, Ulysses, Flash, die Geschichte eines berühmten Hundes.
Also, wäre es jetzt nicht so offensichtlich, hätte ich echt gedacht, bei dem letzten, das kenne ich nicht.
Flash, das kenne ich auch nicht.
Nee, es ist Ulysses, natürlich.
Natürlich. Frage 2. Es sind auch nur zwei Fragen heute. Wie heißt ihr berühmter Essay? Ein Bett für mich allein, ein Zimmer für mich allein, ein Auto für mich allein. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen verarscht von dieser Karte.
Es heißt ein Zimmer für mich allein. Okay.
Ja, worum geht es heute? Wir brechen ein bisschen mit unserem normalen Ablauf, weil eigentlich wäre ich dran.
Aber ich bin heute dran.
Weil ich,
Wir wollten es spannend halten, wirklich.
Ja. Ne? Genau.
Ich rede heute über Jane Austen.
Yay!
Und ich habe mir gedacht, ich stelle sie kurz vor, ihr Leben. Und dann würde ich tatsächlich ihre 6 Romane alle vorstellen. Mhm. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Angst, dass man ein bisschen durcheinander kommt bei den vielen Namen.
Oh, warte, ich nehme mir einen Block und einen Stift. Okay, ich bin bereit. Ich habe 6 Farben, sogar mehr als 6.
Okay. Dann zeichnest du und dann...
Ich versuche zu zeichnen, so... nachzuverfolgen.
Okay,
du
musst ja noch nicht anfangen. Wir machen ja erstmal das Leben von ihr.
Okay.
Genau. Also, Jane Austen wurde am 16. Dezember 1775 in Steventon geboren und starb am 18. Juli 1817 in Winchester.
Ich dachte gerade, die wurde 1717 geboren. Ich dachte so, what?
Nee. Sie ist das 7. von 8 Kindern, hatte 6 Brüder, eine Schwester. Ihr Vater war Geistlicher, William George hieß der. Was hast du jetzt verstanden?
Ich habe erst, ihr Vater war Geist.
Ihr Vater war Huibu. Nein.
Ihr Vater war Geistlicher. Was war der?
Genau, Geistlicher. Ihre Mutter hieß Cassandra Austen, genau wie ihre Schwester. Was ich immer ein bisschen verwirrend finde tatsächlich irgendwie generell. Wie oft die gleichen Namen, auch in den Romanen ist mir das total aufgefallen, wie oft immer die gleichen Namen irgendwie vorkommen. Naja, aber da kommen wir später zu. Ihre Familie war überdurchschnittlich gebildet. Und belesen. Ich habe dazu gefunden, dass 1801 die Bibliothek der Austens schon 500 Bände umfasste. Das ist eine sehr beachtliche Zahl insgesamt, finde ich. Und auch für diese Zeit war das halt sehr, sehr groß. Sie waren auch in den Lesegewohnheiten sehr fortschrittlich, weil Cassandra und Jane, also Cassandra, die Schwester von Jane, haben sich sehr an so Leihbüchereien und so erfreut. Also die waren da voll drin und auch die ganze Familie hat auch die Romankultur total verfolgt, was eigentlich auch zu der Zeit eher, Romane galten damals noch nicht so als, wie soll ich sagen, nicht so, das
beliebt.
War nicht so, bitte?
War beliebt. Nicht so beliebt. Nicht
ja,
so,
und
ja, ich weiß,
das
was du meinst.
Niveau, ne?
Ja,
du weißt.
War nicht so niveauvoll.
Genau.
An, ja.
Mit 12 macht sie die ersten literarischen Gehversuche. Also sie fängt an, ein bisschen zu schreiben. Der Vater fördert auch das Interesse an der Literatur sehr früh. Also er bringt sie mit vielen damals berühmten Autoren irgendwie in Verbindung. Er war auch sehr interessiert daran und hat das so ein bisschen an sie weitergegeben. Und zwischen 1787 und 1793 hat sie 3 Bände mit kurzen Prosastücken, Kurzromanen, Theaterstücken und Fragmenten verfasst.
Wie alt war sie da?
Lass mich mal kurz überlegen, jetzt muss ich wieder rechnen.
13?
87, 13 bis...
Krass.
Ja, 13 bis...
ja, plus 6.
18, ja.
Nein.
Doch, 13 plus 6, 19. Gut, alles klar. Genau. Und 1792 bis 1799 entstanden auch die ersten Fassungen ihrer späteren Romane, also im Alter von 18 bis 25.
Krass. Und wir sitzen hier.
Wir sitzen hier und machen Podcast.
Ja.
Genau. 1801 bis 1806 wohnte die Familie in Bath. Ne? Das
mit A oder
auch
mit E?
Mit A.
Dann denke ich bestimmt
Bath. Ja. Kommt auch sehr oft in ihren Romanen tatsächlich vor, ist so ein Kurort. Aus der Zeit ist tatsächlich wenig übermittelt, also man ist sich nicht klar, wie viel sie geschrieben hat oder ob sie überhaupt in der Zeit geschrieben hat.
Vielleicht hat sie auch einfach entspannt.
Oder das, genau. Aber oft wird The Watsons, dieses kurze, das ist ja kein richtiger, ich glaube, das ist unvollendet geblieben, das wird meistens dieser Zeit irgendwie zugeordnet. 1802, also in der Zeit, in der sie in Bath war, hat sie einen Heiratsantrag, den sie von einem 6 Jahre jüngeren Harrison Bickwither bekommen hat, abgelehnt.
Ui.
Sie war auch ihr ganzes Leben nicht verheiratet. Also sie war Single bis zum Tod. Und
so, ging nach so einem, weiß ich nicht, so Single bis zum Tod.
Ja, aber war ja... Zu der Zeit, genau, da war ja Heirat immer so das einzige Mittel, komme ich auch gleich noch zu. 1805 ist ihr Vater gestorben, da sind dann die, daraufhin sind dann auch die Mutter Cassandra und Jane zu dem Bruder und seiner Frau nach Southampton gezogen. Und 1809 sind sie nochmal umgezogen, mit einer Freundin auch noch dabei, zum anderen Bruder. Der hatte ein Anwesen. Und der hat denen das Landhaus, der hatte so ein kleines Landhaus auf dem Anwesen, das
natürlich
hat er denen dann zur Verfügung gestellt.
Klar, kannst auch gerne immer in meinem Landhaus schlafen, wenn du...
Dankeschön. Ja, 1811 hat der Verleger Thomas Edgerton Verstand und Gefühl auf Kosten der Austens rausgebracht. Also sie wurde sozusagen am Anfang erst einfach immer nur auf ihre Kosten rausgebracht, weil keiner sie rausbringen wollte. Es ist aber tatsächlich auch anonym erschienen.
Ja,
mit dem unter dem Titel By a Lady. Das wusste ich tatsächlich vorher nicht, dass Austen zu ihrer Zeit.
Also ich habe mir schon gedacht, das ist wahrscheinlich nicht unter ihrem Namen, weil.
Aber wusste nicht,
By
dass
a Lady finde ich.
By a Lady. Wusste ich nicht.
Nee.
Sie wollte auch die Anonymität nach außen immer festhalten, auch wenn sie die Reaktionen auf die Bücher sehr spannend fand, aber es hat sie halt trotzdem nicht
Es ist, glaube ich, auch ehrlicher, wenn du nicht weißt, dass der Autor gegenüber sitzt.
Mhm. Ja, klar.
Ich glaube, dann sind die Reaktionen ehrlicher und das fände ich, glaube ich, auch cooler.
Das fand die bestimmt total interessant. Sie war dann auch ein bisschen sauer, weil ihr Bruder Henry, der war ziemlich stolz auf sie und hat dann im Bekanntenkreis halt irgendwann gesagt, dass sie die Autorin ist.
Oh,
und dadurch ist das dann halt irgendwann hat sich das halt so verbreitet und in der Literaturwelt wurde es dann auch immer bekannter. Sie wurde mit 40 Jahren dann schwer krank. Heute geht man davon aus, dass es eine, ich habe mir jetzt extra, Nebennierenrindeninsuffizienz war.
Mhm.
Damals konnte man da halt gab es halt noch keine Behandlung zu. Und dann ist sie am 24. Mai 1817 auch nach Winchester gefahren, um sich da also heilen zu lassen. Also um nochmal zu gucken, dass man das vielleicht behandeln kann. Und ist dann aber da am 18. Juli auch gestorben daran. Mhm. Genau. So, dann komme ich, Entschuldigung, meine Stimme.
Ich habe auch die ganze Zeit räuspern.
Genau, dann komme ich schon zu dem Frühwerk. Also man teilt ihre,
ich
bin schon bereit, da wurde der Stift schon gespitzt. Man teilt ihre Werke in Frühwerk und Spätwerk auf. Im Frühwerk werde ich jetzt erstmal Verstand und Gefühl, Stolz und Vorurteil und Kloster Northanger oder Northanger Abbey im Original vorstellen und dann komme ich später zum Spätwerk. Genau, es gibt vor den, also zu ihrem Frühwerk werden diese 3 Romane gezählt. Und davor gibt es aber auch noch andere Sachen, die aber nur fragmentarisch halt erhalten sind, die das erst, also auch erstmalig in 1850er Jahren veröffentlicht wurden. Und in deutscher Übersetzung liegt davon ungefähr nur die Hälfte vor bisher. Mhm. Also gibt es da noch ordentlich was zu holen. Ne? Im Alter von 19 bis 22 hat sie dann ihre ersten Romane geschrieben, die aber alle erst 15 bis 20 Jahre später oder sogar posthum veröffentlicht wurden.
Mhm.
Genau. Im November, jetzt kommen wir zum ersten Roman.
Okay,
bist du bereit?
Verstand und Gefühle?
Verstand und Gefühl, genau.
Gefühle.
Im November 1787 macht sie sich an die Umarbeitung von Eleanor und Marianne. Und das wird zu Verstand und Gefühl. Also eigentlich sollte es erst Eleanor und Marianne heißen. Sie hat es dann aber umgenannt in Verstand und Gefühl. Es geht um zwei Schwestern, Marianne und Eleanor.
Marianne. wie schreibt man denn den?
Eleanor.
No. Nee, ich habe schon ein N irgendwo vergessen. Egal.
Genau. Nach dem Tod des Vaters müssen sie umziehen mit der Mutter und der jüngeren Schwester. Weil der Sohn aus der ersten Ehe von dem Vater das Gut, auf dem sie vorher lebten, halt geerbt hat und jetzt da, also das beansprucht. Also da müssen sie.
Der wirft die jetzt einfach raus.
Genau, sozusagen. Eleanor ist sehr traurig über das Verlassen des Zuhauses, weil sie ist verliebt in Edward.
Twilight.
sie macht sich aber tatsächlich keine größeren Hoffnungen, dass daraus was wird, weil die Mutter von Edward sich halt einfach von vornherein eine reiche Partnerin für ihren Sohn wünscht. Und
natürlich.
Die sind ja jetzt nicht mehr so wohlhabend, deswegen macht sie sich da gar nicht so die großen Hoffnungen. Marianne lernt dann bald Mr. Willoughby kennen. Ich muss es einfach so sagen, für alle, die den Film gesehen haben. Wissen warum.
Ich weiß nicht, wie man den schreibt. Ja.
Das sage ich dir später.
Okay.
Sie lernt ihn kennen, weil sie beim Spaziergang verstaucht sich halt den Knöchel. Also sie rutscht aus, verstaucht sich den Knöchel und er kommt und rettet sie. Mhm. Und es dauert nicht lange, bis sie sich dann Hals über Kopf in ihn verliebt. Er scheint auch die Gefühle zu erwidern.
Mhm.
Und sie ist so total drin. Ne? Also das ist, ich erinnere mich da immer nur an den Film. Ich finde, das ist da so passend.
Ich habe den Film nie gesehen.
Musst du dir mal, also die Jane Austen-Verfilmung.
Ja, ich habe nur Stolz und Vorurteil geguckt.
Oh, ich liebe ihn.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall die Verfilmung von Sinn und Sinnlichkeit, also der Film heißt Sinn und Sinnlichkeit, ist auch top. Und da ist sie halt, sie ist total hin und weg von Willoughby. Er ist auch so ein Schönling, ne? Sie hat auch, also es gibt noch einen anderen, Oberst Brandon, der in sie verliebt ist, also in Marianne.
Mhm.
Aber sie zeigt kein Interesse an denen, aber der ist wichtig auf jeden Fall. Ja. Marianne und Willoughby machen ganz viele Unternehmungen, nähern sich immer weiter an. Sie ist total hin und weg.
Mhm.
Er reist aber irgendwann überstürzt ohne Erklärung nach London ab.
Mhm.
Dann hat Marianne natürlich Liebeskummer, weil sie nicht weiß, warum er weg ist und weil sie auch einfach fest mit einem Heiratsantrag von ihm gerechnet hat. Dann lädt die Nachbarin beide Schwestern nach London ein. Und Eleanor ist eigentlich weniger begeistert, weil sie gerade in dem Moment erfahren hat, dass Edward seit 5 Jahren verlobt ist.
Oh nein.
Mhm. Und der befindet sich halt auch gerade in London, deswegen möchte sie eigentlich eher nicht nach London reisen.
Mhm.
Eleanor erzählt aber niemand von dem Leid. Da sieht man halt auch, wie unterschiedlich die Schwestern mit so solchen Situationen umgehen. Also weil Marianne ist eher so das Gefühl und Eleanor ist so der Verstand von dem Ganzen. Genau. Und sie erzählt auch niemandem was davon, weil sie halt der Meinung ist, wegen Willoughby leiden die schon alle genug und Marianne. Und weil diese Information, die sie da hat, dass der verlobt ist, wurde ihr halt auch als Geheimnis anvertraut. Deswegen will sie es auch nicht weitererzählen.
Mhm.
In London gehen sie auf einen Ball, sehen Willoughby wieder, der auf keine Briefe von Marianne geantwortet hat.
Was für ein Arsch.
Mhm. Und er behandelt sie auch sehr kühl. Das ist natürlich wieder großes Leid und Marianne erfährt auch von einer Verlobung. Das findet sie natürlich auch nicht toll. Danach.
Willst du mir den Namen der Verlobten?
Ich habe ihn tatsächlich gerade nicht aufgeschrieben.
Okay. Nee, nicht schlimm. Nur für meine kleine.
Ich habe ein paar Namen immer rausgelassen, weil ich dachte, dann ist es ein bisschen übersichtlicher.
Ja.
Genau, kurz danach bekommen sie Besuch von Oberst Brandon. Das ist der in Marianne verliebt ist.
Mhm.
Und der erzählt, dass Willoughby ein junges Mädchen verführt haben soll und sitzen gelassen hat. Und also das stellt sich halt raus, dass er damals, also dass das voll der Skandal ist.
Mhm.
Und dann stellen sie sich natürlich die Frage, ob er vielleicht Ähnliches mit Marianne vorhatte.
Mhm.
Ja, Marianne wird aber von diesem ganzen Leid dann durch die Nachricht, dass Edward sich verlobt hat, also sie erfährt das dann auch.
Oh Gott, der hat sich auch noch verlobt.
Ja, das war ja das, warum Eleanor nicht nach London reisen wollte.
Ach ja, stimmt. Aber das wussten wir ja vorher nicht.
Wussten wir nicht vorher. Ja. Marianne weiß es jetzt. Mhm. Sie ist dann dadurch ein bisschen abgelenkt und macht sich total die Vorwürfe, dass sie nicht für ihre Schwester da war.
Ja.
Also, ne, das stellt sich dann in Frage. Sie bekommt auf dem Rückweg, also sie möchte dann unbedingt zu ihrer Mutter zurück, also wegen dem ganzen, der ganzen Situation, bekommt sie eine heftige Erkältung. Also so krass, dass sie halt wirklich in Lebensgefahr steckt.
Oh Gott.
Also ich meine, damals war das ja auch was anderes.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Da kann das sich ja voll ausnocken, sowas.
Ja.
Willoughby kommt dann vorbei.
Nein.
Mhm. Er will sich entschuldigen. Also Marianne bekommt das nicht mit, die ist in so einem Delirumszustand. Ja. Und er wollte wirklich eigentlich Marianne heiraten. Aber die Tante hat ihn enterbt wegen dieser Verführung des anderen jungen Mädchens. Und deswegen sah er sich gezwungen, eine andere zur Verlobten zu nehmen. Wegen dem. Genau. Aber Eleanor verspricht ihm, diese Information weiterzugeben, damit Marianne in dem Wissen lebt, dass Willoughby sie auch geliebt hat.
No.
Genau. Dann kommt die Nachricht, dass Edward geheiratet hat.
Nein.
Aber, das trifft auch Eleanor sehr hart, ist ja logisch. Mhm. Aber danach, kurz danach steht er vor der Tür,
ach Gott,
weil er sitzen gelassen wurde von seiner Verlobten.
Wow, mhm, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja. So, und dann wird ihm halt klar, ja, ich mag die Eleanor eigentlich auch.
Ja.
Und er macht ihr einen Antrag.
Warte, ich muss hier so ein Kreuz machen. Und jetzt hier so ein kleiner Ringe.
Genau, und Marianne erholt sich auch von ihrem Liebeskummer und von der Krankheit. Und irgendwann durch auch gutes Zureden von Eleanor lässt sie sich tatsächlich auf Oberst Brandon ein. Und die heiraten am Ende auch.
Echt? Die heiratet den Oberst?
Mhm. Also weil er ist ja ein guter Typ auch und ihre Zuneigung wächst dann zur Liebe.
Ja,
und
ja,
sie heiraten auch.
Das Geld, ne? Mhm.
Das ist immer stumpf, weil bei Jane Austen, ja, ich spoiler jetzt schon mal, es heiraten am Ende immer alle gefühlt. Ja.
Das war's.
Genau, jetzt kommen wir schon zum nächsten Roman. Ich hoffe, das war verständlich einigermaßen.
Ich fand's gut. Ich habe alles gut nachmalen können.
Ich hoffe, das ist auch nicht zu langweilig hier. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man mal alle Romane weiß, worum es da so geht.
Ja.
Jetzt kommen wir nämlich zu Stolz und Vorteil.
Ja.
Ich liebe es.
Ja.
Ja, 1796, der neue Roman von Jane Austen, hieß erst Erste Eindrücke, beziehungsweise auf Englisch First Impressions.
Mhm.
Wurde dann umbenannt aufgrund dessen, weil es den anderen Titel auf dem Markt schon gab. Also sie musste es einfach umbenennen.
Ach so. Ja, aber es passt ja auch besser zu Verstand und Gefühl.
Mhm, genau. Sie hat den Roman auch dem Verleger Thomas Cadell angeboten. Der hatte aber tatsächlich kein Interesse. Also die Orsons haben den, Entschuldigung, nicht sie hat den angeboten, sondern die Orsons haben ihm den angeboten.
Mhm.
Und er hat aber kein Interesse gezeigt daran, aber es zeigt halt irgendwie auch, dass die Familie halt voll hinter ihr stand, was ja zu der Zeit auch nicht so selbstverständlich war, dass Frauen in der Literatur dann so voll sich entfalten durften. Genau, bei Stolz und Vorurteil geht es um die Familie Bennet. Mhm. Weißt du? Okay. Familie Bennet sind 5 Schwestern und die Mutter und der Vater. Ich sage jetzt nicht, wie die ganzen Schwestern heißen, weil ich finde, das ist dann ein bisschen verwirrend. Und es geht eigentlich darum, dass auf dem Nachbaranwesen Mr. Bingley einzieht mit Mr. Darcy. Ah, ich liebe es. zwischen Jane, der einen Schwester von Elizabeth, also Elizabeth ist die Hauptperson, und Jane ist ihre Schwester, eine der 5 Schwestern. Und zwischen Jane und Mr. Bingley bahnt sich etwas an. Also die beiden verlieben sich ineinander. Genau. Auf einem Ball, wo die sich auch alle kennenlernen, äußert sich Darcy unschön über Elizabeth und sagt, sie wäre auch zu, also wäre nicht schön genug, um mit ihr zu tanzen.
Mhm.
Sie findet ihn daraufhin sehr unsympathisch. Also es ist halt diese Unsympathie, die zwischen Darcy und Elizabeth am Anfang herrscht, ist halt sehr herrlich irgendwie. Ja, Elizabeth bekommt irgendwann, also ich breche das alles ein bisschen runter, Elizabeth bekommt irgendwann einen Heiratsantrag von Mr. Collins, dem Cousin des Vaters.
Ooh.
Ja, okay, aber das war da zu der Zeit tatsächlich scheinbar sehr normal. Das kommt bei Jane Austen ganz oft vor. Sie lehnt aber ab, was die Mutter sehr und freundlich zurücklässt, weil die Mutter möchte halt ihre ganzen Töchter unter Dingens kriegen. Und das ist aber das so witzig, weil die Mutter ist halt so voll, als sie hört, dass die auf dem Nachbaranwesen da Bingleys rennt, direkt, oh, wir müssen sie auf den Ball bringen und ne? Mhm. Das ist einfach nur herrlich. Mr. Collins heiratet dann die Freundin Charlotte. Also Charlotte ist die Freundin von Elizabeth. Und Charlotte findet sich halt sozusagen ein bisschen damit ab, dass sie ihn dann heiratet, weil sie der Meinung ist, sie ist halt schon etwas älter. Ende 20. Und
okay.
Ja. Und sie ist der Meinung, sie würde keine bessere Partie bekommen, weil sie auch so ein bisschen als, ja, das ist, ich finde das immer so traurig, weil sie ist so ein bisschen, sie ist halt nicht, sie macht nicht so viel her und so wie andere Frauen in ihrer Umgebung. Deswegen findet sie sich mit ihrem Schicksal ab, den Mann zu heiraten, der ihr dann auch einen Heiratsantrag macht.
Oh Gott.
Ja. Genau. Dann kommt irgendwann Mr. Wickham.
Ich weiß nicht, wo ich den hinschreiben soll.
Bei Elizabeth am besten irgendwo.
Ja.
Genau, Mr. Wickham ist ein Offizier und der lernt dann halt auch die Schwestern, die Bennet-Schwestern kennen und Elizabeth und er, ja, verstehen sich ganz gut auf jeden Fall. Und der tischt die Lüge auf, dass Darcy für seine finanzielle Notlage verantwortlich sei. Was natürlich Elizabeths Bild von Darcy noch bestätigt, dass er halt irgendwie unsympathisch ist und eigentlich kein so ein guter Typ. Ja, sie besucht irgendwann dann Charlotte, ihre Freundin, die den Cousin geheiratet hat.
Mhm.
Ich hoffe, alle sind noch im Boot. Und da erfährt sie dann, dass Darcy für die Trennung zwischen, also die Bingleys sind irgendwann weggefahren. Ganz überstürzt und das war für Jane natürlich irgendwie blöd, weil sie dachte, ne, da entwickelt sich was. Und Elizabeth erfährt dann bei Charlotte, dass Darcy angeblich dafür auch so ein bisschen verantwortlich sei, dass die dann weggedingen sind. So, sie trifft dann irgendwann Darcy und es kommt zu einem Heiratsantrag, weil er ihr gesteht, dass er doch ein paar Gefühle für sie hat. Sie weist diesen aber ab, aufgrund der ganzen Dinge, die sie über ihn glaubt. Ja, es ist auch, ich habe auch hier ein Zitat, also oder beziehungsweise er sagt halt, trotz ihrer geringeren Herkunft, trotz seiner mit einer Heirat verbundenen gesellschaftlichen Erniedrigung, trotz ihrer von ihm als peinlich empfundenen Familie und gegen sein besseres Wissen habe er seine Liebe zu ihr nicht niederringen können. Und das findet sie halt auch schon wieder, ne?
Mhm.
Das macht sie ja theoretisch irgendwie ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen runter. Und sie lehnt diesen Heiratsantrag dann natürlich ab. Und es kommt dann irgendwann ein Brief von Darcy. Und in diesem Brief erklärt er alles. Also er erklärt ihr, dass Wickham, der Offizier, sich selber in diese finanzielle Notlage gebracht hat, weil er dem Glücksspiel verfallen ist und dass er halt eigentlich ein unehrenhafter Typ ist, weil er Darcys kleine Schwester verführen wollte und mit ihr durchbrennen wollte. Und er gesteht, also Darcy gesteht so ein bisschen die Schuld an der Trennung von Bingley und Jane ein, weil er halt dachte, Jane würde nichts für Bingley empfinden, weil sie so ein bisschen schüchtern ist und zurückhaltend. Ja, und dann klärt sich das alles so ein bisschen auf. Sie ist so ein bisschen hin und her gerissen, weil sie ja auch merkt, dass da was ist bei ihr. Und sie muss ja jetzt ihr Bild irgendwie neu überarbeiten von ihm. Und sie macht dann eine Reise mit ihrer Tante und ihrem Onkel. Und die machen dann auch einen Tag einen Besuch auf dem Anwesen Darcys, weil sie denken, er ist nicht da. Mhm. Denkt sie, okay, dann gucke ich mir das mal an. Und er ist natürlich da.
Natürlich, wer hätte das gedacht?
Ja, dann kommt es ganz plötzlich zu einer Abreise, weil die erfahren, dass die kleine andere Schwester, Lydia von Elizabeth, mit Wickham durchgebrannt ist.
Nein.
Mhm. Und das ist natürlich auch, durchbrennen ist ja zu der Zeit auch total unehrenhaft.
Mhm.
Und Darcy tut dann alles, was in seiner Macht steht und rettet dann den Ruf der Familie, indem er Wickham halt ausfindig macht und ihm halt Geld anbietet, damit er Lydia heiratet. Weil dann ist es natürlich wieder, dann ist die Ehre der Familie ja gerettet. Genau. Und dann kommt es irgendwann auch noch mal zu einem Besuch von einer etwas höheren Dame. Die habe ich jetzt nicht richtig vorgestellt, weil ich dachte, das ist ein bisschen zu viel. Die sagt, also sie besucht irgendwann die Bennets zu Hause und sagt dann, möchte ein Gespräch mit Elizabeth und sagt halt, sie wäre sehr empört über, das ist die Tante von Darcy, sie ist sehr empört darüber, dass das Gerücht in der Welt läge, die beiden würden sich vermählen. Mhm. Und dann sagt halt Elizabeth, dass sie nicht auf diese Heirat verzichten würde, wenn er sie fragen würde und so. Das ist halt richtig gut. Das findet die halt ganz schlimm, aber ich finde halt, Elizabeth ist halt für die Zeit total die starke, emanzipierte Frau. Das finde ich richtig geil. Und es kommt dann irgendwann auch zu einem Heiratsantrag von Bingley. Also auch Jane und Bingley sind dann happy.
Moment, ich muss hier kleine Ringe malen.
Mhm, genau. Ja. Und Darcy erfährt von diesem Gespräch, von der Tante und Elizabeth, und erschöpft dann daraus neue Hoffnung, kommt dann auch zu Elizabeth und macht ihr einen Antrag. Also sie gestehen sich dann ihre gegenseitigen Gefühle, macht ihr auch einen Antrag und sie nimmt dann an. Ja.
So genau konnte ich mich jetzt, ich habe den Film auch, glaube ich, 100 Mal schon gesehen, aber das habe ich irgendwie alles nicht mehr so im Kopf gehabt.
Also den Film, das Buch kann ich sehr, sehr empfehlen, aber den Film kann ich auch sehr empfehlen mit Keira Knightley. Der ist echt richtig toll.
Keira Knightley aber auch toll.
Ja, und ich finde den Darcy-Schauspieler, der ist einfach on point. Ah, das ist so toll. Ja, also Stolz und Vorteil, on point. So, kommen wir zum nächsten.
Nummer 3.
Genau, das ist Northanger Abbey.
Ich weiß nicht, wie man das schreibt.
Sag ich dir gleich. Beziehungsweise auf Deutsch Kloster Northanger oder die Abtei von Northanger, also manchmal so, manchmal so. Wurde von 1798 bis 99 hat sie das geschrieben und hat es 1802 nochmal überarbeitet. Das erschien dann tatsächlich auch erst nach ihrem Tod, 1817. Und da hat sie auch unter dem Decknamen dem Verlag halt irgendwann geschrieben, ob der es noch veröffentlichen würde. Und der hat gesagt, nee, dann müssten sie es zurückkaufen. Und 1816 hat halt der Bruder von ihr das Manuskript dann zurückgekauft, um's halt, damit sie es halt theoretisch noch die Möglichkeit überhaupt besteht, dass sie es veröffentlichen kann.
Also hat der Verlag das nicht veröffentlicht, hatte das aber da?
Ja, ja, weil du hast ja dann, der Verlag hat ja dann die Rechte da dran. Und der hat gesagt, sie können es halt zurückkaufen. Aber wir werden es nicht veröffentlichen. Ja.
Frechheit.
Genau. Northanger Abbey kenne ich tatsächlich auch nicht so gut, habe ich auch noch nicht gelesen. Ist eine Satire auf Schauerromane. Und es geht um Catherine Morland, die ist 17. Die
Catherine
ist
mit C oder mit K?
Mit K. Mit C.
Ich frage extra.
Und ich mit K. Ich sehe so das C und sage mit K. Sie ist eine Tochter eines Pfarrers mit einem großen Vermögen, hat 9 Geschwister und die leben in einem sehr kleinen Dorf. Es wird wiederholt in dem Roman immer wieder die Nichteignung Catherines als Hauptfigur erwähnt, was halt auch sehr, fand ich sehr cool, als ich das gehört habe. Sie war wohl als Kind so ein richtig wildes Ding und hat halt ein großes, hat halt ein großes Interesse für Schauerromane. Ja, sie bekommt eine Einladung nach Bath, das, wo, was ich am Anfang schon erwähnte, zu reisen, von einer Freundin der Familie. Auf einem Ball dort lernt sie Henry kennen. Er lebt mit ihm angeregte Gespräche und lebt bald nur noch für das Wiedersehen mit ihm. Ja. Das ist
eine richtige Werbestimme.
Genau. Sie lernt auch Isabel kennen. Jetzt habe ich total gelispelt. Isabel. mit der sie eine enge Freundschaft aufbaut. Und der Bruder, jetzt wird es wieder ein bisschen kompliziert, der Bruder Isabels zeigt Interesse an Catherine. Ihr gefällt aber sein prahlerisches Wesen nicht. Der Bruder von Catherine und so Isabel, also sozusagen, es ist so ein bisschen so eine Wahlverwandtschaft, weißt du, so ein Chiasmus, Überschneidung. Weißt du, der eine Bruder mit der einen und der andere Bruder mit der anderen. Ne? Damit, okay. Ne? Also habe ich auch erst, ich musste das echt auch erst verstehen.
Okay, warte, der Bruder von Catherine.
Und Isabel.
Und Isabel? Nee. Ja, ist doch kein gemeinsamer Bruder.
Nee. Also, nein, Isabel haben einen.
Der Bruder von Catherine hat Interesse an Isabel, ne?
Genau.
Und der Bruder von Isabel hat Interesse
an Catherine. Ja. Aber der Unterschied ist, Catherine möchte nicht mit dem Bruder, aber Isabel und der Bruder von Catherine verloben sich.
Oh, dann male ich da direkt ein Häkchen hin.
Ja. Genau. Auf einem Wiedersehen, auf einem Ball kommt es zu einem Wiedersehen mit Henry. Das war der, in den Catherine sich da ein bisschen verknallt hat. Da lernt sie auch seine Schwester kennen.
Oh Gott, warte.
Isabel die Freundin von Catherine, flirtet fremd. Die ist ja verlobt.
Die ist ja verlobt mit dem Bruder von Catherine. Mhm.
Die flirtet jetzt fremd mit Henrys Bruder.
Meine Fresse.
Henry ist der Typ, in den Catherine ein bisschen verknallt ist.
Ja, warte, der hat noch einen Bruder und die, da muss ich jetzt hier Häkchen über Häkchen.
Mhm. Und bald kommt es zur Trennung von dem Bruder Catherines. Und zur Verlobung mit Henrys. Henrys Bruder.
Die trennen sich dann?
Mhm, genau.
Okay, und dann kommen hier jetzt. Oh mein Gott.
Okay. Genau. In der Zeit vertiefen sich die Gefühle von Catherine und Henry.
Gegenseitig?
Mhm, genau. Sie wurde auf den Familiensitz Northanger Abbey eingeladen. Ah. Daher der Titel. Dann wird sie auf einmal von dem Vater von Henry rausgeworfen. Was sie nicht versteht, weil eigentlich war ja der Heirat der beiden nicht abgeneigt.
Mhm.
Stellt sich aber als Intrige heraus, weil der Vater von Catherine, nein, von Henry, der Vater von Henry wurde von Isabels Bruder, zwecks des Vermögens Catherines belogen. Also der Vater von Henry dachte, sie wäre bettelarm, ist sie aber nicht. Und das hat halt der Bruder von Isabel gemacht, weil er halt sauer war, weil Catherine ihn nicht wollte.
Mhm. Ah, okay.
Genau. Henry kommt dann zu ihr, um alles aufzuklären. Sie sprechen sich auf, gestehen sich ihre Liebe.
Und heiraten.
Und es kommt zur Verlobung und zur Heirat.
Also das war jetzt, also das habe ich sehr kompliziert gemalt. Vielleicht muss ich das nochmal ummalen, weil das versteht hier keiner.
Okay.
Hier steht überall Bruder.
So, das waren ihre ersten drei Romane. Ich sage jetzt noch kurz allgemein ein bisschen was. Die Romane wurden vom damals, das habe ich mir aufgeschrieben, wurden damals in der Literatur vom sehr verbreiteten und beliebten Courtship-Plot bestimmt. Das bedeutet, dass junge Damen im Mittelpunkt stehen, die aus gehobenen ländlichen Bürgertum kommen, die durch verschiedene Schwierigkeiten und Lernprozesse sich dann selbst erkennen und dann am Ende den Mann heiraten, den sie auch lieben. Also das war wohl damals echt so ein typisches Ding und das sieht man ja bei Jane Austen, das hat sie halt einfach total oft verwendet. Oder eigentlich größtenteils. die Heirat ist allgemein zu der Zeit halt die einzigst respektable Sache.
Glaubst du, weil sie war ja, warte mal, sie hat ja nie geheiratet, oder?
Sie hat nie geheiratet.
Glaubst du, sie hat das in den Büchern einfach nur geschrieben, weil es halt so ein Ding war in der Zeit und
ja,
sie stand
halt
da gar nicht so.
Ja, ich meine, sie hat es wahrscheinlich nie geheiratet, weil sie halt dafür war, dass man, wenn man heiratet, nur den Mann heiratet, den man liebt, weil das tun die ja eigentlich alle.
Ja.
Also
die sind ja nie gezwungen,
sondern die heiraten ja immer den sie liebt. Und ich glaube, Jane Austen hat das schon gewollt, dass sie eigentlich, wenn sie heiratet, auch dann Gefühle für ihn hat. Und deswegen hat sie es wahrscheinlich einfach so verarbeitet irgendwie.
Ja.
Genau, auf jeden Fall war ja die Heirat zu der Zeit halt die einzige Möglichkeit, sich so eine respektable Stellung in der Gesellschaft zu sichern. Weil sonst war man ja einfach abhängig vom Vermögen und vom Ansehen der Verwandten. Also ich meine, das sieht man bei Jane Austen ja auch.
Ja.
Sie musste ja dann am Ende zu ihren Brüdern immer ziehen, weil sie halt selber keinen...
Immer also zu den Männlichen.
Ja, ja, genau, weil die einzigen waren, die halt Vermögen hatten.
Mhm.
Und ich meine, sie hat halt ein bisschen was verdient durch ihre eigenen Romane. Ich habe eine Biografie gelesen. Da war das halt auch, dass sie manchmal gesagt hat, das ist irgendwie toll, auch ihr eigenes Geld zu haben. Aber das reicht ja nicht ansatzweise.
Nee.
Genau. Alle drei Romane zeigen halt so einen Zwiespalt zwischen dieser Pflicht, die sie spüren, also diesen gesellschaftlichen Druck halt, ne, standzuhalten. Und trotzdem wollen sie halt alle ja irgendwie so eine emotionale Ehe eingehen. Also sie wollen ja eigentlich alle, wie Jane vielleicht, jemanden heiraten, den sie lieben, aber müssen sich ja damit auseinandersetzen, dass die Gesellschaft das halt irgendwie, dass sie denen so einen Druck aufbaut.
Ja.
Und das sieht man ja in allen Romanen. Jane Austen war auch dafür bekannt, dass sie immer so eine Rahmenhandlung gemacht hat, mit der sie halt auch die sozialen und gesellschaftlichen Eigenarten zu der Zeit aufgedeckt hat. Also man merkt halt immer auch so einen leichten Humor, sie ist manchmal auch sehr ironisch. Das finde ich halt ziemlich, also für die Zeit finde ich das auch richtig, richtig gut. Sie hat das immer so ein bisschen, also immer mit Humor kritisiert, wenn sie was kritisiert hat. Genau. Ja, und es gibt noch einen kleinen Fact zu diesem The Watsons, was ja vermutlich auch zu der Zeit dann geschrieben wurde. Das wurde ja nie abgeschlossen, wurde aber 1871 veröffentlicht.
Mhm.
Und 2011 wurde das Manuskript versteigert für ganze 993.250 Pfund.
Ui.
Das ist ein ordentlicher Preis.
Ich wollte gerade sagen, warum waren wir nicht bei der Versteigerung, aber das hätten wir uns nicht leisten können.
Das hätten wir uns nicht leisten können. So, und jetzt, Überraschung. Wir haben uns gedacht, das ist ein bisschen viel Input gewesen.
Bisschen.
Und wir haben ja jetzt das Frühwerk abgeschlossen. Und ich sag mal so, Fortsetzung folgt in 2 Wochen. Dann komme ich zum Spätwerk.
Dum, dum, dum.
So, soll ich noch ein Zitat vorlesen?
Ja, du brauchst noch ein Zitat. Ich sag schon mal tschüss und freue mich, dass ich in 2 Wochen immer noch nichts sagen muss. Und dass ich jetzt genug Zeit habe, meine Folge vorzubereiten. Und folgt uns auf Instagram, abonniert uns auf Spotify, abonniert uns irgendwo anders auch, wo auch immer ihr uns hört. Jedes Abo zählt. Und ja, das ist ein Tschüss von mir.
Wie jeder möchte ich vollkommen glücklich sein, aber auch wie jeder auf meine eigene Weise.